Guten Morgen. Hey, wollen wir mal dem Lobpreisteam einfach Danke sagen? Richtig cool. Okay. Und dann starten wir mal mitten rein, ohne viel Geplänkel hin und her. Wir werden uns in den nächsten 3 Wochen mit einem ganz spannenden Thema beschäftigen, was uns alle angeht. Worüber du vielleicht heute Morgen sogar schon gedacht hast. Wo du vielleicht gedacht hast, Mann, wie soll ich die kommende Woche überstehen? Mein Geldbeutel ist so leer. Und damit wisst ihr, bei welchem Thema ich bin, bei dem ganzen Thema Finanzen. Und behalt dein Herz bitte in Frieden, besonders die, die das erste Mal vielleicht heute da sind. Es geht nicht darum, wir brauchen euer Geld oder wie kann ich euch am besten euer Geld aus der Tasche ziehen. Das ist nicht das Thema und auch nicht das Ziel mit dieser Predigtserie in den nächsten 3 Wochen. Die Bibel ist mega aktuell und sie hat was zu sagen zum Thema Finanzen. Jesus spricht ganz offen und ganz viel über Geld. Ganz, ganz viel. Manche sagen, er spricht mehr über Geld als über Glauben, weil es so viel mit uns als Mensch, mit unserem Herzen, mit unseren Einstellungen zu tun hat. Weil Geld etwas bedeutet und wir geben dem Geld die Bedeutung. Und nicht das Geld gibt uns die Bedeutung. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ist ja schon mal eine steile Ansage, oder? Ich gebe dem Geld die Bedeutung und nicht das Geld gibt mir die Bedeutung. Autsch. Und so sagt der Apostel Paulus Folgendes. Aber vorher noch. Unser Anliegen, gestern hatten wir gerade wieder die Diskussion, wie viel so im Umlauf ist bezüglich Geld. Betrügereien und Tricks und Entscheidungen werden getroffen, nicht aufgrund von Ethik und Moral, sondern Entscheidungen werden getroffen aufgrund von Wirtschaftlichkeit. Wie viel Profit habe ich? Wie kann ich Menschen noch besser ausbeuten, dass sie noch mehr zu meinem Gewinn und so weiter, meiner Firma oder sonst was beitragen? Wir machen Versprechungen oder das Internet macht Versprechungen. Es gibt ganze Kanäle auf YouTube mit Bitcoins und Kryptowährung und all dieses Zeug. Und ich bin gar nicht dagegen. Ich habe nur keine Ahnung. Und ich werde ein bisschen suspekt, wenn all diese Kanäle oder diese Menschen sagen, okay, ist ganz easy, es gibt schnelles Geld. Es gibt ganz schnelles Geld. Kein Problem, kriegen wir hin. So. Oder dass wir nicht mehr haushalten können. Das macht mir zu schaffen. Ich höre es manchmal auch in unserem Wording, vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Ich komme auch aus einer Kaufmannsfamilie, muss ich auch dazu sagen, das ist mein Background. Also wir haben noch gesagt, ich gehe hin und kaufe es. Jetzt sagen Menschen, ich hole es mir. Ich meine, ist ja mal ein ganz anderer Anspruch. Ich hole es mir, als ob es mir gehört. Kannst du mir mal die Butter aus dem Kühlschrank holen? Da würde ich sagen, hol mal. Aber ich hole mir mal den Lamborghini oder, oh, so schön, ne? Oder ich hole mir, keine Ahnung was, die nächste Urlaubsreise für 20.000 Euro. Weiß nicht. Und ich wünsche mir, und da finde ich die Bibel mega, sie spricht über gesundes Haushalten. Sie spricht dann nicht davon ausschließlich, gib Gott all dein Geld oder irgendwie so eine Aussagen, was man vielleicht mal aufgeschnappt hat, ja, die Kirche will nur unser Geld. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern wir könnten auch sagen, was sagt die Bibel über gesundes Haushalten? Wie hat denn Jesus das gelebt? Ist ja auch mal mega spannend zu fragen, wie hat denn Jesus das gelebt? Was sagt er dann eigentlich dazu? Und dann der Apostel Paulus. Und wir halten uns heute Morgen auf in 2. Korinther 8, ab Vers 1. Da sagt er: Und nun, liebe Freunde, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade, ganz dick unterstreichen, in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ja, sie übertrafen unsere Hoffnungen sogar noch, denn ihre erste Reaktion bestand darin, sich dem Herrn und uns vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, um Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was von ihnen verlangt wurde. Deshalb baten wir Titus, der ja die Sammlung unter euch angeregt hatte, zu euch zurückzukehren und sie zu einem guten Abschluss zu bringen. Da ihr so reich beschenkt seid, ihr habt so viel Glauben, in eurer Gemeinde gibt es so viele hervorragende Redner, so viel Erkenntnis, so viel Begeisterung und eine so große Treue uns gegenüber, möchte ich, dass ihr euch auch nun bei dieser Sammlung durch Großzügigkeit auszeichnet. So, was war der Zusammenhang? Was war der Kontext hier? Aus welchem Mindset, aus welcher Gesinnung hat Paulus an die Korinther geschrieben? Er schreibt hier ja, ihr habt mal angefangen zu sammeln und was ist damit gemeint? Ein Jahr bevor Paulus diesen Brief schrieb, das wird aus einer anderen Stelle sichtbar, haben die Korinther angefangen, etwas zurückzulegen für eine ärmere Gemeinde, und zwar die in Jerusalem. Und dann ist Folgendes passiert, was uns manchmal auch passiert. Dieses Geld ist ihnen trotz ihres guten Vorsatzes durch die Finger geronnen. Kennt ihr den Spruch? Das Geld ist mir durch die Finger geronnen. Ich weiß gar nicht, wo es geblieben ist. Ich hatte hier noch 500 Euro im Geldbeutel. Ich könnte dir nicht sagen, was ich davon gekauft habe, aber Fakt ist, Geld ist weg. So, zerronnen. Wir sagen dann, wie gewonnen, so zerronnen. Und verniedlichen das ein bisschen. Und Paulus sagt hier, dieses Geld hat sich bei euch verflüchtigt. Das, was ihr gedacht hattet, gesammelt hattet für die arme Gemeinde in Jerusalem und dem Titus mitgeben wolltet, das Geld ist nicht mehr da. Noch ein weiterer Kontext. Dazu muss man wissen, dass Paulus, der die Gemeinde in Korinth gegründet hat, selber nie Geld genommen hat von dieser speziellen Kirche. Sondern er hat parallel zu dem, dass er diese Gemeinde gebaut hat, wir sehen das in der Apostelgeschichte, dass er als Zeltmacher gearbeitet hat und für sich selber seinen Unterhalt verdient hat. Und jetzt fängt Paulus an und er malt ihnen ein Bild der Großzügigkeit. Was bedeutet Großzügigkeit vor Augen? Und er sagt nicht, oh, ihr seid so dumm und ihr seid so blöd und sonst was, sondern er kommt und er sagt, wisst ihr, was ich mir für euch wünsche? Es wird keine Großzügigkeit von euch verlangt als erstes, sondern Gott möchte als erstes, dass du Großzügigkeit erlebst. Dass du in deinem Leben diese Gnade erlebst. Deshalb habe ich das heute Morgen überschrieben. Wir geben in Gnade, und dazu gebraucht Paulus das Bild der Gemeinden in Mazedonien. Also heutiges Nordmazedonien, vielleicht auch noch Teile von Bulgarien, man ist sich da nicht so sicher. Und das ist so sein Mindset, der Mindset von dem, wie wir das auch verstehen müssen. Paulus kommt und legt ihnen sein Herz hin. Das bedeutet für mich geben, das bedeutet für mich Großzügigkeit. Das ist das, wo auch Christus die Grundlage in unserem Leben gelegt hat, durch seine Gnade, der arm wurde, auf das wir die Beschenkten sind. Wir haben so viele Lieder eben darüber gesungen, Wir sind die Beschenkten. Wir sind die, die so gesegnet sind durch seine Liebe, durch seine Gnade, mit den Augen der Liebe, mit der er uns anschaut. Und das ist die Grundlage, die wir unbedingt verstehen müssen, weil sonst wird an irgendeiner Stelle in uns immer Druck entstehen. Immer das Ding, dieser Reflex entstehen, ich muss ja. Ich will eigentlich nicht, aber ich muss ja. Und darum geht es Paulus überhaupt nicht. Auch in dieser Gemeinde in Korinth nicht. Und jetzt malt er ein Bild und gebraucht diese mazedonische Gemeinde, um dieses Bild zu malen und auszufüllen. Und jemand hat mal gesagt, also es wird Mahatma Gandhi zugeschrieben, dieses Zitat, ohne genau zu wissen, ob er es auch wirklich gesagt hat. Du kannst geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Also, und das ist schon ein Indikator, hey, was bist du bereit auch zu geben? Und dein Geben gibt Aufschluss, wie sehr du liebst. Wem viel vergeben ist, so sagt es Jesus, der liebt viel. Und wer viel liebt, der gibt viel. Und ich meine damit nicht nur Cash, Kohle, sondern ich meine, du gibst dein Herz, du gibst dein Leben, du bist Menschen gegenüber zugewandt, du bist positiv, du siehst das Glas halb voll und nicht halb leer. Du bist nicht der Meckerfritze vom Dienst, sondern dein Leben, man spürt aus deinem Leben eine Weite deines Herzens. So würde ich es am besten, am liebsten, am klarsten auch ausdrücken. Du kannst geben, ohne zu lieben. Ja, wenn es dann sein muss. Aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Und in der Bibel sagt Jesus, man nennt das mehr oder weniger ein bisschen scherzhaft, die vergessene Seligpreisung. Da sagt Jesus, oder er wird zitiert, auch von Paulus, ich habe euch in allem gezeigt, das sagt Jesus, in allem, wie er war, wie er aufgetreten ist, wie Jesus gelebt hat, wie er gegeben hat, nicht was er gegeben hat, wie er gegeben hat, wie der Umgang war mit Menschen. Ich habe euch in allem gezeigt, nicht nur bei schönem Wetter und bei guter Laune und wenn die Umstände ideal waren, sondern ich habe euch in allem, in guten und in schlechten Zeiten, in Notzeiten und in Hochzeiten, in allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten tennt, sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und das Wort selig bedeutet ja, es macht mich happy. Es löst etwas in mir aus. Mein Geben, meine Großzügigkeit macht nicht nur etwas mit dem, der empfängt. Ich gebe sie mir mal was. Sondern macht auch etwas mit mir. Es spricht etwas über mich. Es sagt etwas über mich, wenn ich aus der richtigen Motivation gebe. Ich bin nicht geizig, sondern ich gebe gerne. Und ich unterstütze gerne. Und ich hänge nicht an diesen Dingen. Ich hänge nicht an meinem Besitz und ich hänge nicht an dem und an jenem, sondern mein Herz ist weit Menschen gegenüber. Und wenn ich einer Not begegnen kann, dann begegne ich einer Not nach meinem Vermögen. Und deshalb, was bedeutet dieses Geben in Gnade? Was schreibt Paulus hier eigentlich? Und ich finde es ungeheuerlich. Ich habe es letzte Woche immer und immer wieder gelesen, immer wieder Dinge auch entdeckt. Das Erste, was Paulus sagt, geben in Gnade bedeutet, dass ich gebe trotz der Umstände. Auch wenn es heute regnet, ich bin hier und ihr seid hier, wie cool, sonst wäre ich vor einem leeren Raum. So. Ihr habt Möglichkeiten gefunden, trotz des Regens. Also wir sehen, dass bei der Gemeinde Mazedonien ihre Umstände haben sie nicht von ihrem Geben abgehalten. Oder naja, mal gucken, wie es bei uns rauskommt, dann gebe ich mal den Rest. Sondern sie haben gegeben. Und Paulus sagt sogar in dem Fall über ihr Vermögen, über dem, was er erwartet hat. Dieser Gemeinde war er auf seiner zweiten Missionsreise begegnet. Und diese Gemeinde, so spricht es im 1. Thessalonicher Brief, war eine Gemeinde, die total unter Druck war. Man könnte sagen, eine Gemeinde in Verfolgung oder unter Verfolgung. Und das kann auch der Grund sein, so sagen Bibelausleger, dass sie verarmt oder teilweise verarmt waren, weil sie aufgrund ihres christlichen Bekenntnisses ihre Arbeitsstellen verloren haben. Und so in ihrer Grundlage, in ihrer wirtschaftlichen Grundlage, in ihrer Wirtschaftlichkeit unter Druck geraten sind. Und dennoch sagt Paulus, trotz eures Druckes seid ihr im Glauben gewachsen. Trotz des Chaoses, trotz der Verfolgung, trotz der widrigen Umstände in eurem Leben seid ihr gewachsen. Und ihre Umstände haben sie nicht von dem Geben abgehalten. Und trotz ihrer Armut hörten sie nicht auf zu geben. Und mal Hand aufs Herz, ich meine, wir sind hier, gehören zu den ungefähr, manche sagen 6%, manche sagen 14% der Weltbevölkerung. Wir gehören zu diesem Teil. Keiner von uns könnte sagen, wir sind arm. Keiner. Keiner könnte sagen, okay, ich muss verhungern. Sondern wir gehören zu diesem Teil. Wir haben verschiedene Sozialsysteme, über die man auch gut und gerne streiten kann. All das. Aber ich will das gar nicht bewerten, sondern es ist ein Fakt. Wir haben unendlich viele, nicht unendlich, wir haben viele Möglichkeiten in diesem Land, Dinge durch unser Leben hervorzubringen. Unsere Talente, unsere Gaben, die uns vom Himmel her, von unserem Schöpfer her geschenkt sind. Wir haben das Vorrecht, in einem Land zu leben, diese ausleben zu dürfen. Und vielleicht, ihr wisst, oder manche von euch wissen ja, wir sind in Uganda viel beschäftigt, unterwegs auch, um der Armut dort zu begegnen. Und Armut fängt gar nicht an, wie viel Geld hast du gerade in der Tasche? Sondern Armut ist der Mangel an Möglichkeiten. Der Mangel, etwas überhaupt tun zu können, etwas an der Hand zu haben. Ja, womit soll ich denn meinen Garten umgraben? Ich habe keine Schaufel und ich kann mir auch keine kaufen. Und es gibt auch niemanden, der mir einen Mikrokredit gerade mal so gibt. Und deshalb, wenn wir von Armut hier in Mazedonien sprechen, dann war es eine ganz andere Armut, als wenn wir denken, und wir denken das alle, wenn nicht, kannst du gerne nachher kommen. Wir denken alle, wir haben nicht genug. Ich hätte doch mehr verdient. Und es könnte ein bisschen mehr sein. Und wenn ich das hätte, dann würde ich. So spielen wir diese Sachen durch. Ganze Abende werden damit verbracht, sich damit zu beschäftigen, was wäre, wenn ich einen Sechser hätte im Lotto. Ich weiß nicht, wer Lotto spielt, aber nur mal so, fiktiv. Es gibt wahrscheinlich niemanden hier, der sich noch nie Gedanken gemacht hat, was würde ich mit 1 Million machen. Und es ist gut, sich die Gedanken zu machen in die richtige Richtung. Was würde ich denn damit machen? Aber weißt du, diese Million fängt an bei deinem Taschengeld. Diese Million fängt an, da wo du die ersten 5 und die ersten 10 Euro von deinen Eltern bekommst als Taschengeld. Das fängt da an, wo du dein erstes Lehrlingsgehalt bekommst. Das fängt da an, wo du deine Geburtstagsgeschenke, deine Weihnachtsgeschenke bekommst. Was machst du mit diesem Geld? Sagt dir das Geld, wo es hingeht mit dir, oder sagst du dem Geld, wo es hingeht? Das ist die entscheidende Frage, dass es dir nicht durch die Finger rinnt. Und diese Gemeinde in Mazedonien, ich habe mal so eine Gleichung aufgeschrieben, große Bedrängnis plus tiefe Armut plus Gnade ist gleich, wir sollten sie eigentlich haben, ist gleich überfließende Freude und Freiheit. Das ist das, was Paulus hier sagt. Ja, ihr seid bedrängt. Das hat er gar nicht negiert. Das hat er gar nicht kleingeredet. naja, ihr findet schon irgendwelche Möglichkeiten, das zu machen, so, sondern er hat gesagt, ihr seid in großer Bedrängnis. Das ist ein Fakt. Und ihr habt wenig. Tiefe Armut herrscht bei euch. Und die Gnade ist es, die den Unterschied macht. Und eure Willigkeit dennoch zu geben. Und was geschieht damit oder was geschieht, fließt daraus Freude und Freiheit. Da ist es. Danke. Sie blieben verbunden. Sie haben sich Paulus aufgedrängt. Also ich habe es noch nicht so oft erlebt, dass Menschen kamen und sagen, hier hast du mein Scheckbuch. Und ich muss unbedingt geben. Gib mir den Segen, mich zu beteiligen an den Kosten dieser Kirche. Weil das, was die Kirche macht, ist relevant für diese Welt, relevant für diese Stadt und relevant, um Menschenleben umkrempeln zu können. Und deshalb möchte ich, hier ist mein Scheckbuch und all das, was ich habe, gehört sowieso Gott. Und wenn ihr eine Not habt, dann gebt mir bitte das Vorrecht, dass ich mich beteiligen kann an eurer Not. Sagt mir, was ich ausfüllen soll. Oder du füllst es aus und ich unterschreib's. Habe ich selten erlebt. Aber genau das haben die Mazedonier hier getan. Sie haben gesagt, Paulus, nee. Tiefe Armut ist nicht das, was uns unsere Identität gibt. Gnade ist unsere Identität. Und aus dieser Gnade heraus geben wir, und das war der Grund, dass sie gesagt haben, wir geben trotz unserer Umstände. Diese Kirche würde nicht existieren, du würdest nicht auf diesem Stuhl sitzen, wenn wir nicht als Kirche auf den Schultern derer stehen, und manche sind noch unter uns, die Häuser und Gelder und Zeit und Know-how und ihre Abende investiert hätten, um diese Kirche zu bauen. Beziehungsweise um erstmal das zu kaufen. Ist ja eine Wundergeschichte. Diese Kirche hat angefangen in einem kleinen Nebenraum. Wenn du hier durchgehst, dann ist da so ein kleiner Raum, den benutzen die Kinder für eine Kinderkleingruppe. So hat unsere Kirche hier angefangen. Dies war eine Autowerkstatt. Da ist die Grube, da wo wir jetzt Menschen taufen. Ende November, Taufe. Und so hat diese Kirche angefangen, Menschen, die verrückt genug waren, mit allem Respekt, zu sagen, hey, wir glauben Gott und wir gehen all in. Und wir haben Menschen, die über ihr Vermögen, gemäß ihres Vermögens und über ihr Vermögen gespendet haben. Und hier ist was entstanden. Und so, deshalb sitzt du auf dem Stuhl, auf dem du sitzt. Und wir stehen auf diesen Schultern. Und was hinterlasse ich? Ich frage mich das auch, was hinterlasse ich? Was hinterlässt mein Leben? Welche Stühle hinterlässt mein Leben, auf dem Menschen sitzen können? Auf dem Kirche gebaut werden kann, auf dem Leben verändert und transformiert werden können? Da, wo sie die Liebe Gottes und den Frieden Gottes, die Freude Gottes erleben, inmitten ihrer Not, inmitten ihrer Bedrängnis, wo baue ich Stühle, wo stelle ich was zur Verfügung, was Gott gebrauchen kann, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht in dieser Welt. Und deshalb, unabhängig von deinem Einkommen, brauchst du eine Strategie für dein Geld. Ich bin so davon überzeugt, ich bin Fan von Budgets. Noch ein Fan? Gibt es noch einen Fan? Budget, genau. Setz mich jeden Monat hin. Und ich sage meinem Geld, wo es hingeht. Und nicht mein Geld diktiert mich. Nicht meine Umstände diktieren mich. Ja, und es ist ein Lernprozess, natürlich. Und es gibt Umstände tatsächlich in unserem Leben, aber ich möchte hier ganz bewusst auch ein Bild zeichnen. Wir brauchen einen Plan, eine Strategie. Plane deine Einnahmen, deine Ausgaben. Deine Einnahmen kannst du ja wenig planen. Das ist dein Gehalt normalerweise. Aber deine Ausgaben, wo geht es hin? Wo setze ich Prioritäten? Und jemand hat mal gesagt, finde ich einen guten Anhaltspunkt, dieses 80-10-10-Prinzip. Du bekommst 100%. 10% gibst du in deine Kirche, da wo du zu Hause bist. 10% legst du zur Seite und sparst. Kennt ihr das Wort noch? Ja. So, wir sparen. Wir sparen. Und 80% ist für dein Leben. 80, 10, 10. So mal als Anhaltspunkt. Mir hat das sehr geholfen, als ich finanziell noch anders auch aufgestellt war, hat mir dieses Prinzip geholfen. Warum ist es so wichtig? Weil Schulden ohne Gegenwert, ich erkläre es gleich, Schulden ohne Gegenwert sind wie ein Monster, wie eine Krake. Und ich weiß nicht, wenn du Schulden auf der Bank hast, wie viel Sorgen machst du dir? Wie viel Gedanken musst du rein investieren? Wie komme ich da wieder runter? Wie kriege ich das hin in meinem Leben? Und es fehlt an allen Ecken und Enden. Manchmal vergleiche ich das gern mit einer, wenn du eine Bettdecke hast, die eine Kinderbettdecke ist. Die ist zu kurz. Und dann zu kurze Finanzen, zu kurz gedacht. Du zuppelst an der Decke rum und es reicht nie aus. Du zuppelst mal nach oben und dann zuppelst du wieder nach unten, aber es reicht nie aus. Und deshalb glaube ich, wir brauchen einen Plan, wir brauchen eine Strategie. Und was meine ich mit Gegenwert? Wenn ich ein Haus kaufe, was im Rahmen meiner finanziellen Möglichkeiten ist und ich beleihe dafür oder ich nehme dafür einen Kredit, dann stellt das natürlich einen Gegenwert her. Andererseits, wenn ich sage, es muss unbedingt ein Lamborghini sein, obwohl ich gar nicht die monatliche Rate dafür aufbringen kann, ist es unvernünftig. Du wirst nicht diesen Sprung machen, ja, ich habe ja auch 100 Euro für mein anderes Auto gekauft, ob ich jetzt 100 oder 1000 bezahle, ist doch egal, Hauptsache muss ein Lamborghini sein. Schwierig. Oder im Urlaub zu fahren, ist auch ein schwieriger Gegenwert. Und dann arbeitest du ein Jahr, um den vergangenen Urlaub wieder reinzuarbeiten. Und dann nimmst du nach einem Jahr wieder den nächsten Kredit für den Urlaub, der ja jetzt ansteht und für den du ja so hart gearbeitet hast, weil du ja die Schulden abbezahlt hast für den anderen Kredit und du eigentlich gar nicht mehr weißt, wie du klarkommst. Hey, das ist doch unser tägliches Leben. Und wir hören es an allen oder an vielen Ecken und Enden. Und ich wünsche mir, dass unser Leben im finanziellen Bereich gesund ist, gesund aufgestellt ist. Und dass wir kommen von diesem Gnadengedanken der Mazedonier. Und ich glaube, Umstände sind niemals eine Ermutigung zum Geben oder sehr selten. Ich denke doch eher, na, wenn ich jetzt noch 30 Euro mehr hätte, die würde ich dann geben. Haha. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Und wir wissen, dass es nicht so stimmt. Sondern die verschleudern wir wieder für, ach, ich muss mir mal was gönnen. Ich habe so hart gearbeitet. Und nichts gegen gönnen und nichts gegen tolle Sachen zu unternehmen. Überhaupt nicht. Mir geht es um eine Balance. Und ich schließe mit einer Geschichte. Die anderen drei Punkte kommen dann irgendwann. Und das ist auch eine wahre Geschichte. Und so ist es. Und deshalb glaube ich, ist unser Herzensanliegen da auch so dafür, dass wir in diesem Bereich klar sind. Jemand kam und hat gesagt, also für die nächsten Monate, ich muss den Kredit aufnehmen, für was auch immer, wurde nicht gesagt, aber okay. Ich habe einen Kredit aufgenommen Und für die nächsten Monate kann ich meinen Zehnt nicht bezahlen in die Kirche. Das heißt, wunder dich nicht, ich stoppe meinen Zehnt. Und dann hat der Pastor, dem das gesagt wurde, gefragt, okay, darf ich dich mal ansprechen nach ein paar Monaten, wie es dir geht mit dem Tilgen deiner Schulden. Und dann hat die Person gesagt, ja, easy, ich gebe das alles in diesen Kredit rein. Und wie es dann so ist, Korinther-Krankheit, nach ein paar Monaten, halbes Jahr oder so, ja, kam der Pastor und hat nachgefragt, na, wie ist es? Können wir dich irgendwie unterstützen? Brauchst du irgendwie Ermutigung? Und wie geht's so mit dem Vorhaben? Und dann hat der Mann gesagt, weißt du, bin jetzt ganz ehrlich, mein Kredit wurde um 0,0 getilgt. All mein Geld, der ganze Zehnt, ich kann dir nicht sagen, wo er ist. Auf jeden Fall nicht bei meinem Kredit. Ich habe verpasst, meinem Geld zu sagen, wo es hingeht. Und jetzt stehe ich nach einem Jahr an dem Punkt, an dem ich stand, als ich zu dir kam und gesagt habe, ich zahle kein Zehnt mehr, weil ich einen Kredit abbezahlen muss. Und ich glaube, das sagt so viel, warum es so nötig ist, ein Budget, einen Plan, eine Strategie zu haben. In dem Wissen, hey, Christus ist unsere Grundlage des Lebens. Gnade ist schon in mein Leben geflossen. Alles, was ich habe, kommt letztendlich von Gott. Es ist ein Liebesgeschenk von ihm für mich. Und er ermutigt mich, großzügig zu sein. Warum? Letzter Gedanke, weil meine Großzügigkeit das Wesen Gottes spiegelt. Hallo. Es geht nicht um, ja, gib doch mal deinen Zehnten und dann geht's dir gut. Sondern ich als Mensch durch meine Großzügigkeit, was viel mehr ist als materielles Zeug, ich habe die Möglichkeit, das Wesen, die Art Gottes zu spiegeln durch mein Leben. Ich habe die Möglichkeit zu segnen, Menschen zu segnen. Reale Menschen, nicht irgendwie digital, sondern realer Not zu begegnen. Ich habe die Möglichkeit zu investieren in Menschen, in ihre Bildung, in ihre Ausbildung, dass sie zu Menschen werden, die in ihrem Leben stehen und sich bewähren können, deren Leben aufblüht. Und dafür schlägt mein Herz. Und dafür schlägt unser Herz. Und deshalb reden wir über Großzügigkeit, Freigebigkeit, über all diese Dinge. Und wie gesagt, ich bin nicht weitergekommen als erster Punkt. Geben in Gnade bedeutet, dass ich trotz meiner Umstände weiß, ich bin begnadigt und aus der Gnade heraus gebe ich. So. Puh. Okay. Ich möchte beten. Und es ist kein Bashing für Menschen, die jetzt da sind und sagen, ich habe Schulden. Ich habe Schulden. Gott ist gnädig und barmherzig. Da gibt es einen Weg raus. Und wenn dich das betrifft und du suchst nach dem Weg und merkst, du kommst da nicht alleine raus, du hast überdreht, dann bieten wir dir gerne Hilfe an. Und nicht um etwas bloßzustellen, sondern um dich da zu unterstützen. Wenn du sagst, ja, wie geht denn das mit dem Haushaltsgeld? Oder mit dem Budget? Es gibt tolle Pläne, digital, sogar noch mit Papier und Stift. Wenn du merkst, das wird mir mal gut tun. Praktische Tipps, vielleicht deine Kreditkarte mal ins Eisfach zu legen und sie dort zu lassen, ist super. Weil du kommst nicht in diese Situation, ja, geht ja mal kurz, ist ja 0% Finanzierung. Einer muss immer zahlen. Einer muss immer zahlen. Sondern, hey, lass uns da miteinander lernen, gesunde, gute Haushalter zu sein. Und auch da in allen Bereichen unseres Lebens Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und seine Großzügigkeit. Was ist alles möglich gewesen in Deutschland, weil viele Frauen sich nicht abhalten ließen, die alten Steine abzukratzen und dieses Land aufzubauen? Wir stehen auf deren Schultern. Sie hätten jammern können, mein Mann ist nicht aus dem Krieg gekommen und das ist nicht und guck mal hier und guck mal da. Sie sind gegangen in ihre Armut und haben gebaut. Und dann hat der gnädige Gott unserem Land Gelingen geschenkt. Durch die Großzügigkeit von so vielen Menschen, die gesagt haben, ich fasse mit an, ich baue. Und so dein Leben, da wo du stehst in deinem Leben, bau dein Leben. Und der erste Schritt ist immer klarzukommen mit Gott, mit meinem Schöpfer, mit dem, der mir mein Leben anvertraut hat, der mir alles geschenkt hat, was ich brauche, damit mein Leben gelingt. Auch durch Notzeiten hindurch, durch traurige Zeiten hindurch, der mir alles zur Verfügung stellt, was ich benötige, um mit ihm unterwegs zu sein. Wollen wir gemeinsam aufstehen, uns vor Gott stellen? Jesus, ich danke dir so sehr, dass du so an unser Herz klopfst und dieses Beispiel der Mazedonier, die aus Gnade, aus freien Stücken, aus einer Willigkeit großzügig waren mit ihrem ganzen Leben. Ja, wir wünschen uns und ich wünsche mir für uns als Christuszentrum, dass es die Qualität von Menschen ist, die du hier findest. Wir lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Wir geben, weil wir Geliebte sind. Wir halten nicht zurück, weil du nichts zurückgehalten hast, Jesus. Du warst am Kreuz der Ärmste der Armen und hast uns mit allem beschenkt. So ein Paradox. Und das ist nur möglich in der Währung des Himmels. Und wir stellen uns unter diese Währung, unter deinen Zuspruch, unter deine Liebe an diesem Morgen, unter deine Gnade, Jesus. Und wir beten für unser Leben. Wir beten für alle Bereiche unseres Lebens. Aber natürlich heute Morgen besonders für diesen Bereich von dem, was uns anvertraut ist von dir, dass wir Verwalter sind, die dich spiegeln, die deine Liebe und deine Großzügigkeit spiegeln, die ein weites Herz haben, wo nicht Geiz unser Leben bestimmt oder Mangeldenken unser Leben bestimmt, sondern wo wir leben aus einer Weite heraus, Und ich spreche diesen Segen hinein in das Herz auch, in dieser Kirche. Ja, dass Menschen nicht zurückhalten, sondern gerne geben in die beste Sache der Welt. Bete für jedes einzelne Herz heute Morgen, dass eine Weite, dass ein weites Herz sich entwickeln kann. Vielleicht ein neues Denken, ein frisches Denken über das, was du uns gegeben hast. Und dass unsere Gabe eine Gabe der Dankbarkeit ist für das, was du uns geschenkt hast. Danke dafür, Jesus. Und ich möchte eine Frage stellen an diesem Morgen. Ich habe gesagt, als erstes ist es wichtig, dass du Gnade empfängst. Und Gnade empfangen bedeutet, dass du anfängst, Schritte auf Jesus hinzugehen, ihn einlädst, Teilhaber deines Lebens zu sein, einen Platz zu schaffen für seine Gegenwart in deinem Leben und zu erleben, wie neues Leben in dein Leben hineinfließt, zu erleben, er hat all deine Schuld getragen. Schuld, die Getrenntheit von dem, der dich geschaffen hat, deinem Schöpfer. Und du kannst neu starten. Und wenn du sagst, das bin ich, und ich strecke mich aus, heute Morgen diesen Jesus zu erleben, und ich möchte einen Schritt auf ihn zugehen, dann würde ich gerne für dich beten. Und dich bitten, mir kurz seine Hand zu zeigen. Während hier niemand herumschaut, ist Privatsphäre, ist eine persönliche Entscheidung von dir und zwischen dir und Gott. Wenn du heute Morgen sagst, das bin ich, dann zeig mir doch bitte kurz deine Hand, dass ich weiß, für wen ich beten kann. Dankeschön, 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 Dankeschön. Und Jesus, so danken wir dir. Und Gemeinde, lass uns auch das Gebet mitsprechen, um Teppich zu legen für die, die gesagt haben heute Morgen, ich will das. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gekommen bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Vergebung. Und ich nehme dich auf in meinem Leben. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und danke, dass du mir neues Leben schenkst. Danke, dass ich von heute an erlebe, dass du mich liebst und mir neues Leben geschenkt hast. Amen, Amen, Amen.